Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Und Tim, ich glaube, man kann das jetzt sagen, das erste Mal in dieser Saison ist das Wedau-Stadion so richtig erwacht am vergangenen Wochenende. Mhm. Das, was wir da jetzt erlebt haben, ich krieg direkt Gänsehaut. Das, was wir da am Sonntag erlebt haben, mit über 13.000 Zuschauern, das war der Stadionbesuch, wie ich ihn kenne, wie ich ihn liebe. Das war ein riesiges Fest, unabhängig von dem, was auf dem Platz passiert ist. Beschreib's mal in ein paar Worten.
Ja, also erstmal herzlich willkommen bei Streifendienst 1902. Es war schon von Anfang an vor dem Stadion schon zu spüren. Wir sind immer eine Stunde, anderthalb sind wir mit der Gruppe da und es war schon relativ voll. Und es war ja auch die Ansage, um 7:15 von der organisierten Fanszene sollten die Leute im Block sein. Und es war tatsächlich für 7:15, sonst, es ist ein Sonntagabendspiel, 19:30, ist sehr unbeliebt, haben sich auch im Umfeld sehr viele wieder über diese Anstoßzeit beschwert. Dafür war es wirklich voll und du kommst rein und es war wirklich auf der einen Seite bei vielen so dieses, heute muss auch, ne? Also wenn wir heute nicht gewinnen, ne, wir haben eine super schwierige Situation am Wochenende gehabt, weil alle Mannschaften unten drin auf einmal gewonnen haben. Dresden lässt federn, Regensburg lässt federn. Ne? Klar, auch gegen Regensburg hatten wir ja auch gar nicht so ein schlechtes Spiel, aber haben es halt nicht zu einem Unentschieden wenigstens münzen können. Ja. Jetzt haben Waldhof und Halle gewonnen, da mussten wir jetzt nachziehen, auf jeden Fall. Das haben wir geschafft. Ich glaube, deswegen wäre, also rein von der Stimmung her, das wäre noch besser gewesen, wenn es jetzt nicht auch so ein Druck drauf war. Weißt du, also ich glaube, es war so eine Mischung aus mal Vorfreude, aber es muss auch.
Und aber gerade dieser Druck, ne,
dieser Druck hat das auch vielleicht, diese Melange dann, hat dann dafür gesorgt, dass wirklich die Leute auch total dabei waren, gesagt haben, dann an uns wird es heute nicht liegen.
Absolut. Ne,
so, das habe ich gespürt. So dieses, an uns liegt es dann heute auf jeden Fall nicht. Ja. Ne, also da waren 13.000 Leute da und Dortmund hatte jetzt nicht so viele da. Ne? Ja. Also man könnte ja sagen, klar, wenn wir 13.000 Leute mal in der dritten Liga im Stadion haben, bringt der Gegner 2.000
also
mit.
Also Nordkurve, pickepacke voll, kann man sagen. Auch auf der Gegengrade war viel los, Haupttribüne, ne, da vielleicht noch am ehesten so ein paar Löcher drin. Aber das sah schon sehr gut aus. Und dann läuft die Mannschaft ein und es gibt ja diese unglaublich coole Choreo der Ultras. Ja. Jetzt kann man natürlich nicht falsch verstehen, man kann das natürlich auch verurteilen und sagen, das kostet wieder Geld, aber in dem Fall, ich finde die Symbolik geil, zu sagen, guck mal, hier brennt's in der Kurve, ja, wir sind heute da, wir geben heute alles und das hat sich ja auch von den Ultras auf den Rest der Nordkurve übertragen und auch teilweise auf Gegengrade und Haupttribüne.
Hattest du denn das Gefühl, dass die Leute um dich rum, also hörst du dann um dich rum bei uns in der Kurve Unkenrufe so?
Nein.
Von wegen, ne, also
geil,
bei uns,
hör ich um,
ne,
mich rum.
Die
geil.
Leute, also die Leute mussten, ich, obwohl ich ja eigentlich sagte, ich muss jetzt gerade supporten, war so, boah, ich muss wenigstens kurz mein Handy rausholen, mal kurz.
Ja, das habe ich nicht gemacht, ich habe nur den Moment
ich
genossen.
Muss, ich habe auch gedacht, genieß jetzt Moment, ach komm, ein Foto, das sieht nämlich wirklich geil aus, ne? Wir stehen ja im Block I und dann, als das Banner runtergelassen wurde und dann ist ja auch so, gab es auch ein bisschen blaues Feuerwerk,
Rauchtöpfe.
Ja. Das sah wirklich cool aus.
Und du hast auch gesehen, die Jungs auf dem Platz sehen das, ne? Und vor allen Dingen hast du im Spiel immer wieder gemerkt, dass die Jungs dort auf dem Platz auch die Nähe und die Kommunikation zur Kurve suchen. Mm. Ja, immer wieder die Handbewegung nach oben, immer wieder die Schläge
ganz
auf die Brust.
Ganz am Anfang schon. Ich glaube, die erste Ecke, das war dann irgendwie, was weiß ich, das war ganz am Anfang des Spiels. Da hat Engin oder so schon so in der zweiten Minute schon so einmal so Richtung Publikum, wo ich dachte, okay, das ist heute der Spirit. So, ne? Also es war ein gegenseitiges Spüren. Also Mannschaft und Fans waren von Minute 1 auf einer Wellenlänge. Also das war mein Gefühl. Und wir haben unseren Beitrag als Fans geleistet. Wir waren komplett da. Es waren 13.000 Leute da. Ich finde, mehr kannst du nicht erwarten als Tabellenvorvorletzter an einem Sonntagabend.
Ja.
Klar, da kommt ein Ruhrgebietsgegner, wenn du so willst. Aber Ich weiß nicht, zweite Mannschaft.
Das
ist eine zweite Mannschaft. Also da würde ich mich jetzt auch nicht. Ich hätte mich geärgert, aber ich hätte mich jetzt auch nicht super gewundert, wenn es gießen hätte, es sind 9.000 Leute. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist ja zwischen 9 und 13.000 liegen nochmal ein paar Tausend.
Und wie du auch von allein die Dynamik im Stadion ist ja schon eine ganz andere. Ne? Also super geil. Und das supergeil. Muss ja auch unser Anspruch sein. So die Hälfte wenigstens voll kriegen. Und dann, ich wache ja gar nicht. Das Stadion ist zu groß für unsere Verhältnisse momentan. Ne? Wenn das Ding zur Hälfte voll ist, ist das scheißegal.
Aber was ist hier geschehen und was sagt das über die MSV Duisburg-Fans und Sympathisanten aus? Das sagt doch genau eines. Das sagt, geht nur einen Millimeter weit in Vorkasse. Ja? Zeigt uns nur im Ansatz, dass da was drin steckt und wir sind wieder da.
Mhm. Ja,
ja? Das, genau. Ich finde, das spricht eine schöne Sprache einfach.
Also, es zieht sich auch durch die Fanlager, unabhängig welche Liga, welche Mannschaft. Du hast es, vielleicht habt ihr das mitbekommen, als Schalke gegen Magdeburg untergegangen ist. Ne? Ja. Und dann kam die Mannschaft jetzt letzten Freitag in die Arena gegen Pauli, gegen den Tabellenführer. Die Ultras haben erst geschwiegen. Die haben also erst, die waren alle richtig sauer. Aber natürlich sind die am Schluss dann wieder da. Natürlich gibt's den Support dann trotzdem. Aber man darf halt auch, man will ja ernst genommen werden, wenn man sagt, ey Leute, wir haben keinen Bock mehr drauf, dann kannst du halt nicht jedes Mal sagen, nach dem Spiel scheißen wir euch ein und vor dem nächsten Spiel ist wieder alles vergessen.
Ja, ja.
Ne, natürlich hast du auch, blutet die Fanseele, aber ich finde, dass sich das auch gerade durch die Ruhrgebietsstädte zieht, man verzieht, sobald man, oder man kann verzeihen, wenn man die Leistung sofort wieder auf den Platz sieht, weil dafür machen wir den Scheiß, ja.
Und da wächst jetzt etwas zusammen, was halt auch die ganze Zeit über in der Saison bis dato nicht geklappt hat, nämlich Fans und Mannschaft. Wo ich nach dem Sieg gegen Verl noch gesagt habe, das wirkte so ein bisschen awkward, das Feiern am Ende vor der Kurve, ne, so, ja, wie macht man das denn jetzt nochmal? Ist es gegen Köln schon ein bisschen besser geworden? Und jetzt gegen Dortmund hat man gesehen, dass beide Lager Bock aufeinander hatten. Ne?
Gegen Köln war doch wieder alles im Griff danach.
Da war wieder alles im Griff, genau.
Ja, das wurde auch heute, am Sonntag wurde das tatsächlich auch teilweise wieder skandiert, wo ich dachte,
angestimmt, aber nicht von der Stadionregie.
Nee, nicht von der Stadionregie, nein, aber es war auch schon, es war noch, ne, die Leute spüren das, ne?
Ja.
Jetzt leider nur ein Must-Win. Wir müssen jetzt ganz viele Siege einfahren.
Ja.
Wäre so schön gewesen. Ey, stell dir vor, nur ein bisschen träumen, stell dir vor, Waldhof und Halle hätten verloren.
Oh. Ja, gut. Ne? Ist jetzt halt nicht so. Dann, aber es ist nur so eine typische Trainer/Spieler im Interview-Phrase, aber es steckt jetzt im Moment viel Wahrheit drin, dieses wir müssen auf uns gucken, denn wenn wir auf uns gucken, sehen wir 3 Siege aus den letzten 5 Spielen. Ja. Das ist ja nicht unbedingt eine Absteigerstatistik.
Nein. Und gegen wen haben wir denn da gespielt? Wir haben ja nicht nur gegen Mannschaften gespielt, weiß ich nicht, Platz 15 bis 20. Ne? Also ich finde, dass da, dass es da auf jeden Fall
Wir haben uns gegen Münster teuer verkauft.
Gegner gab, die andere Mannschaften in dieser Saison schon geschlagen haben. Dortmund ist jetzt Fünfter. Ich glaube, als wir gegen die, ne, also das ist, die waren vor dem Spieltag, glaube ich, Vierter. Das ist schon eine Bank. Münster, sagst du gerade, haben uns teuer gegen verkauft. Die haben jetzt auch wieder gegen Aue gewonnen, auch keine Laufkundschaft. Das ist wieder so ein, Achtung, Phrasenschwein. In dieser Liga kann tatsächlich jeder jeden schlagen. Und dieser letzte Spieltag, der ist der beste Beweis dafür. Mannheim gewinnt 3:1 gegen Regensburg. Essen verliert jetzt auch auf einmal wieder den Anschluss nach oben gegen Haching. Gut, Haching ist auch Siebter, kommen wir ja auch gleich noch zu, ist unser nächster Gegner. Aber halt auch sowas wie Lübeck spielt gegen Saarbrücken nur 0-0. Okay, geschenkt, aber Halle gegen Dresden 1-0.
Wahnsinn,
halt.
Ne?
Als ich das gesehen habe, dachte ich, das wird jetzt, ne, also am Samstagabend war ich so, boah, ich kann jetzt nicht richtig entspannt.
Und Halle auf einmal wieder 2 Siege in Folge, ne? Auch.
Ja,
ne?
Genau.
Aber deshalb, du machst dich natürlich verrückt, wenn du jetzt nonstop auf Halle Mannheim schaust. Übrigens, Freiburg hatte ja auch bis zur Niederlage jetzt 2 Spiele in Folge gewonnen.
Ja, genau.
Aber es ist jetzt einfach so, du musst jetzt jeden Gegner anpacken, jedes Spiel überzeugen und dann hast du eine realistische Chance. Punkt. So, ne? Also, was willst du machen?
So. Echt? Halber Schein. Warten Sie, ich schreibe kurz mit.
So, gib das mal. Ja. Sag das mal, Leute. So, ne? Wenn die einfach jedes Spiel gewinnen, dann steigen die auch nicht ab.
Geistblasend. Wow.
Ja, das war wieder. Ja, ich bin ja so eine Art Philosoph auch, so eine Art
Fußballphilosoph. Ja, letzte Woche sauber faulen, diese Woche, ey Jungs, ihr müsst einfach Spiele gewinnen. Was ist mit euch eigentlich?
Ja, am besten noch 2 Kämpfe und Tore schießen.
Wahnsinn,
genau. Ohne und sauber faulen, klar.
Öffne uns allen die Augen.
Ja, aber jetzt nochmal kurz zum Spiel zurück. Wer die Tore geschossen hat, finde ich, ist auch, das sagt auch viel aus über die Entwicklung in der Mannschaft, ja. Mhm. Wir haben auf der einen Seite Thomas Pledel, der zwar immer schon akribisch war und viel gearbeitet hat, aber noch kein einziges Tor bis zum Wochenende geschossen hatte. Und das erste Tor macht Alex Esswein, ja, der ja auch wirklich von vielen schon abgeschrieben war, als Fehlkauf bezeichnet worden ist. Und genau diese beiden Jungs machen hier in diesem Spiel im Abstand von 5 Minuten diese beiden wichtigen Tore, die uns letztendlich den nächsten Dreier beschert haben.
Ja, ja.
Auch das sagt viel aus über das, was mit der Mannschaft passiert ist in den letzten Wochen.
Absolut. Und ich finde, wir haben es letzte Woche schon besprochen, also Pledel hat sich einfach jetzt nur selber belohnt. Die Leistung war bis jetzt, die Leistung stand halt bis jetzt noch nirgends auf einem Notizblock, sage ich jetzt mal. Ne? Weil einfach, du sagtest es gerade, vor dem Tor ist schafft es irgendwie immer nur, wenn, dann sind es Zaubertore. Erinnerst du dich noch an das Tor, das er mit einem Trikot von Mannheim gegen uns geschossen hat?
Ja,
ne, also, und dann fängt, und dann steht er hier gefühlt teilweise vorm leeren Tor.
Am Ende der letzten Saison war das.
Ja, ja, genau. Ja. Das haben die sogar kommentiert, glaube ich.
Das haben wir kommentiert, ja.
Nein, aber, und dann steht er hier gefühlt vorm leeren Tor und trifft das nicht. Aber dann muss man aber wieder sagen, er hat so viele Chancen dann kreiert und hat er sich endlich belohnt. Das ist ein absolutes, auch so ein Aufschwungsding, was ich sehe. Aber du hast es gerade angesprochen. Ey, die Triebfeder oder für mich das Gesicht dieses Aufschwungs des letzten, das ist für mich Alex Esswein. So wie ich ihn gescholten habe, möchte ich jetzt aber auch sagen, absolut geil. Das ist genau das, was ich mir von dieser Verpflichtung seit Anfang an, seit Sommer letzten Jahres erhofft habe.
Ja, und es ist ja auch in diesem Spiel wieder nicht nur das Tor gewesen, was er gemacht hat. Das Tor war ja im Prinzip ein ziemliches Kacktor.
Scheißegal.
Der Abschluss von Ginzek fällt dann ihm vor die Füße, aber auch diese Kaltschnäuzigkeit, den einfach voll rein unter die Latte zu wämsen.
Du musst da stehen, du musst das machen.
Genau.
Und wir wissen alle, dass wenn Achtung, Phrasenschwein wird heute gut gefüttert, ne, hast du Scheiße am Schuh, dann haust du auch die offensichtlichsten
haust
nicht rein. Ne?
Drüber,
ja,
haust
genau.
Den auch drüber.
Und ja. Seine egal, er hätte ja auch angenommen, er hätte jetzt auch in der Hinrunde irgendwie seine 3-4 Türchen gemacht, aber wenn, seine Körpersprache war doch auch einfach die uns gestört hat. Mhm. Dieses, so ein Zweikampf gelingt nicht, so, dann siehst du schon, der zweite wird gar nicht mehr mit dieser Ernsthaftigkeit geführt. Also das hat man ihm so, und dann ist ja auch das Interessante daran, dass selbst auch Schommers sagte, dass seit Anfang des Jahres, wir hatten auch schon drüber gesprochen, Esswein ein anderes, oder Essi, wie Herr Schommers nennt ja alle irgendwie mit Nachnamen und ein I dranhängen.
Nee, der Stierlin ist Stier.
Stier, ja. Stimmt. Aber wir haben Gini, Essi,
ja,
wir haben alle.
Aber ich glaube, das ist generell so ein Fußballer-Ding.
Ja, aber ich finde, der feiert das schon extrem. Aber der, selbst der hatte ja gesagt, dass da eine andere Attitüde bei Esswein zu spüren ist. Und das heißt ja im Umkehrschluss, dass er die im letzten Jahr auch vermisst hat. Ne? Also,
ja, ja.
Aber, ne? Also das ist indirekte, so gesehen war es indirekte Kritik an seinem vergangenen Verhalten.
Da ist was passiert bei Alexander Esswein und das sieht man jetzt ganz deutlich auf dem Platz. Ja, was nicht passiert ist, also wir hatten ja letzte Woche so ein bisschen drüber diskutiert, Systemwechsel jetzt wieder ja oder nein. Es scheint so, als ob Boris Schommers und die Mannschaft das Selbstbewusstsein besitzen, zu sagen, das ist jetzt unser System, wir können damit jeden Gegner anpacken.
Das System gibt der Mannschaft sichtlich Sicherheit. Man sieht, dass die Mannschaft auch anders reagiert. Wir haben auch ja noch einen späten Gegentreffer gekriegt. Ich finde, so wie man das in Duisburger Art und Weise sagen kann, recht souverän dann ja noch irgendwie über die Zeit gebracht.
Boris Schommers, da interessiert mich deine Meinung zu,
ja.
Hat zu dem Tor gesagt, dass man da der Mannschaft keinen Vorwurf machen kann, weil Dortmund es einfach perfekt gemacht hat, weil das in die Kategorie geht, Flanke zu zielsicher, Abschluss zu gut, kann man quasi nicht verteidigen, hat er mehr oder weniger gesagt. Wie hast du die Szene gesehen?
Also, ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt war Dortmund so ein bisschen am Drücker und ich habe mir gedacht, wir machen so ein bisschen wenig. Wir haben ja auch zum Anfang der zweiten Halbzeit, ich hole ein bisschen aus, haben wir denen ja auch sehr viel den Ball überlassen. Ne?
Ja.
Wir haben 2-0, guckt mal, was ihr damit macht. Und wir hatten auch sehr viel Glück. Also A, dass der Fluch nicht zugeschlagen hat. Ne?
Reden wir gleich drüber.
Und dass auch so jemand wie Ole Pohlmann verletzt gefehlt hat. Ganz, ganz wichtig, der ja so im Prinzip das leistungstechnische Zugpferd der Dortmunder ist mit 9 Toren und 8, also 17 Scorerpunkte, ne?
Ja.
8 Vorlagen auch. Das ist natürlich krass und sehr viel Glück, wenn so jemand ausfällt. Die Dynamik wäre vielleicht eine andere gewesen, wenn da vorne nicht ein Elongo Yombo dann drin steht und später dann noch ein Moses Utuali eingewechselt wird, der in meinen Augen halt nicht ne, nicht diesen Stellenwert hat. Dementsprechend sehe ich das Tor, als ich möchte mich da jetzt nicht verheben, ob das, ne, ob es jetzt so perfekt war oder ob ich's. Das Gezitter ging danach wieder los. Das Tor hat das Tor hat Papadopoulos gemacht, der eigentlich die gesamte Vorbereitung in der ersten Mannschaft mitgemacht hat und auch schon im Champions League Kader stand. Ne, man muss ja auch froh sein, dass jetzt hier nicht noch irgendwie. Hier, Kollege Yannick sagte, ach guck mal, als so ein Blonder an der Seitenlinie stand, das war Ted Tatamusch, sagte, ach guck mal, jetzt kommt der Brand rein. Man muss ja bei den zweiten Mannschaften, wirklich Sorge haben, wen haben die jetzt mal, und das war ja gegen den MSV lustigerweise früher zumindest häufiger so, dass dann irgendwie noch ein, zwei Spieler aus der ersten Mannschaft da drin standen. Yeah. Ne? Hier, letztes Jahr hat uns Jonathan Schmid doch dann einen reingehauen, so seit 150 Jahren verletzt und gegen uns trifft er natürlich. Na, also, ich will halt sagen, dass ich hätte gegen Dortmund Platz 4, Platz 5, hätte von Dortmund ein ganz anderes Spiel erwartet, deswegen finde ich das vertretbar. Das Gegentor ist nur insofern ärgerlich, als dass das typische Duisburg-Zittern wieder losging, über wie es dann gefallen ist und ob das wirklich so perfekt war. Ich möchte mich daran gar nicht verheben. Es geht mir halt eher um das, was mir als Fan dann irgendwie aufgefallen ist. Dann hast du natürlich wieder rechts und links, die sagen, boah, Mann, aber warum? Warum muss das denn schon wieder? Warum gehen wir denn nicht aufs Dritte? Zum Beispiel hier, Michelle sagte ja, Mann.
Die Kollegin Michelle Tim
war auch im Stadion und die sagte mir dann, ey, warum müssen wir denn jetzt schon wieder denen den Ball überlassen? Ne? So, das ist doch nervig, das ist doch nicht cool. Dann jetzt gönnen wir denen doch, dass sie vielleicht uns jetzt direkt zum Anfang ein Gegentor reinschießen.
Das Ding ist halt, also ich verstehe das erstmal. Ne, du hast viel investiert in der ersten Halbzeit. Also das war ja wirklich viel Action. Also das Gegenpressing, wenn Dortmund mal Ball hatte, Alter, boah, direkt stand hier einer auf den Hacken aus Dortmunder Sicht jetzt.
Ja, ja.
Nicht auf den Hacken, sondern da, am besten davor so ein bisschen. Ne? das ist natürlich kräftezehrend, dass du dann guckst, okay, ich muss jetzt irgendwie mal wieder Ruhe reinbekommen und vor allen Dingen mal durchatmen, kann ich verstehen. Und es gibt ja, das möchte ich auch nochmal kurz erwähnen, es gibt ja dann auch ein taktisches Mittel, was eingesetzt wird vom MSV Duisburg. Ne? Das waren, das kann man ja benennen, das waren Robin Müller, Alabakir.
Ja.
Später dann noch Tim Köter, der Geschwindigkeit reingebracht hat.
Ja.
Und der Ansatz funktioniert ja immer. Er bringt nur leider nicht so viele Tore, wie man eigentlich erwarten würde, wie man eigentlich erwarten müsste. Denn du hast immer wieder Vorstöße gehabt von Müller und Barkier. Vor allen Dingen zwei Situationen von Müller.
Ja.
Wo er letztendlich einfach nur kaltschnäuziger sein muss und schon steht's 3-0/3-1.
Kaltschnäuziger ist eine Sache. Ich finde, seine Kaltschnäuzigkeit hat er teilweise jetzt in manchen Spielen schon unter Beweis gestellt. Ich finde seinen First Touch teilweise. Also der ist ein bisschen technisch begrenzt.
Ich hatte letztens so ein typisches Kneipengespräch und da sagte mir jemand, das einzige Problem, was Robin Müller hat, ist eins mit dem Ball.
Ja, es ist gemein und ich weiß auch nicht, wie das Entwicklungspotenzial von so einem Jungen noch ist.
Ja,
aber ich
wollte gerade sagen, der ist ja auch nicht 40, ne?
Nee, aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass die Art und Weise, ich finde, Schommers hat für ihn schon die richtige Rolle gefunden. Ne? Also ich finde halt, der ist nicht richtig, da hatten wir ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen, der ist nicht richtig, weil, guck mal, wie Esswein sich immer wieder verfallen lässt auch. Ne? Diese Doppelstütze, die wirkt starr, weil du hast halt zwei ältere Herren, in unserem Alter muss man ja sagen, aber das ist trotzdem für Fußball ältere Herren. Hast du, ne, und dann brichst du das auf komplett und bringst Barkier und Robin, ne, und Robin Müller. Also so eine komplett ganz andere Dynamik.
Ja, nein, natürlich, ey,
worüber reden wir denn? 70. Minute. Natürlich bringe ich da nochmal Geschwindigkeit. Gerade bei einer Mannschaft, die jetzt sagt, jetzt fangen wir an, Fußball zu spielen, jetzt schnüren wir euch ein. Wir müssen ja auch teilweise unsere Kräfte bündeln. Und dann kann ich natürlich eine Beschwerde, wie von der Kollegin Michelle Tim, verstehen, die sagt, ich habe keine Lust zu zittern. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch irgendwie steuern und auch sagen,
und du hattest
wir müssen als Mannschaften, so wie Regensburg das gegen uns gemacht hat, klar, wir sind nicht Regensburg, also auch gerade psychisch vielleicht nicht, aber wir müssen es auch mal überstehen und auch mal aushalten. Wir können nicht immer sagen, wir machen jeden Raum 90 Minuten lang zu, haben die Pressinglinie quasi auf Höhe eures 16ers und gehen die ganze Zeit drauf. Diese Pace kannst du nicht fahren. Du musst dann einfach sagen, sagen, gut, wir führen jetzt 2-0. Schaumers wird nicht gesagt haben, Pressinglinie jetzt eigener Strafraum.
Nein, aber es war schon gut ein paar Meter hinter der Mittellinie.
Schaumers wir haben das ja beobachtet. Haben, wir müssen das aber als Mannschaft aushalten. Welches Gefühl gebe ich denn aber auch meiner Hintermannschaft, wenn ich sage, also Leute, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir den Ball irgendwie im vorderen Drittel halten, weil wir wissen ja ganz genau, was passiert, wenn der nach hinten kommt. Ne? Das ist ja auch ein schlechtes Zeichen. Deswegen musst du ja auch sagen, ich habe auch Vertrauen da drin, den Gegner auch mal den Ball zu geben.
Und ne? du hast ja, du siehst es ja. Ja, du kannst ja, schau dir mal an, wie viele Gegentore wir gefressen haben. Es funktioniert deutlich besser. 1860 jetzt mal ausgenommen.
Ja.
Ne? Also das Spiel setze ich jetzt einfach mal in Klammern. Es funktioniert besser. Eben auch, weil Marvin Knoll, der sei einfach mal an dieser Stelle nochmal lobend zu erwähnen.
Ach, kannst du jede Woche machen.
Der hat offensichtlich, es gab so eine Aktion, da ist ein Ball, den er zu verteidigen hatte, entgegen seiner Laufrichtung gekommen. Und ich habe ja im Stadion schon gesagt, der scheint so eine Art Ballmagnet im Kopf zu haben, dass egal wie unnatürlich er zum Ball steht, er irgendwie noch eine Kopfballverteidigung hinbekommt oder mit irgendwas, was nicht die Hand ist, den Ball wegbekommt. Unglaublich, wie viel Einsatz der auch zeigt.
Ja.
Ne? Und deshalb, klar, das Vertrauen musst du haben, das Selbstbewusstsein musst du haben. Ich sehe deinen Punkt komplett. Und wie gesagt, du versuchst es ja nach wie vor dann über deine schnellen Spieler in der Spitze zu lösen. Und wenn Robin Müller dann bei einem seiner Vorstöße noch ein Tor gelingt, dann ist die Sache ja auch gegessen. Ne?
Ja, genau.
Also ich find's vom Reißbrett her, ne? Also in der Theorie, genau richtig, was wir da gemacht haben gegen Dortmund.
Ich finde, dass wir inzwischen halt dann auch ganz klar sagen, wir gucken eher auf uns scheinbar. Ne? Also ja, wir mussten jetzt im Spiel so ein bisschen umstellen, weil Fälscher fiel aus wegen muskulären Problemen.
Ja.
Und dann stand da Engin. Wir hatten kurz am Anfang dann gerätselt, oh, was macht der jetzt? Stellt der Engin auch wieder vor die Dreierkette?
Ja.
Oder wird es vielleicht doch eher irgendeine verquere Viererkette? Nein, es wurde eine Dreierkette wieder. Und dann halt auf der rechten Seite, auf unserer rechten Seite dann quasi als Innenverteidiger Fleckstein. Und davor genau. Dann Engin. Und genau. Man sah, die erste Viertelstunde, 20 Minuten hatte Dortmund das als vermeintliche Schwachstelle ausgemacht.
Ja.
Immer wieder der Versuch, dann über die linke Seite zu kommen. Und haben die schnell gemerkt, ach guck mal, der Engin, der läuft, der macht doch den Weg nach hinten, der macht die Wege zu.
Der
und
hat
dann
geackert, der Junge.
Hast du einen Fleckstein, der eins nicht ist, nämlich schnell. Also der, ne, also in meinen Augen. Aber Fleckstein hat dafür ein geiles Stellungsspiel. Und ich fand, so hat sich das auf unserer rechten Seite super geschlossen. Mhm. Du hast gesehen, Dortmund hat gesagt, gut, wir haben da den nicht geübten
Knoll Kölle lassen wir mal lieber.
Ja, Knoll Kölle, hat quasi, der hat Linksverteidiger gelernt, der ist jetzt der Schienenspieler, der ist genau. Ja erst bei uns weiter vorgerückt.
Genau.
Aber ein Engin ist ein Angriff, der ist eigentlich bei uns Stürmer. Der ist Stürmer und jetzt spielt er da quasi rechts, so einen Hybriden, so einen Schienenspieler. Natürlich würde ich da auch als Trainer sagen, da ist die Chance groß, dass der zu weit vorne steht. Aber dann hast du auch wieder einen Fleckstein, der sich nicht so gern rauslocken lässt und auch ein gutes Stellungsspiel hat. Das hat sich super ergänzt.
Ja.
Also auch das ist wieder aufgegangen.
Ja. Also wir können sagen, was da passiert ist in den letzten 4 Spielen, ne?
Ich nehme
Münster natürlich mit rein.
Nein, Münster muss auch mit reingenommen werden. Ne? Ich hatte nach Münster kein schlechtes Gefühl.
Das ist eine krasse Entwicklung. Aber eine Sache müssen wir zu Münster noch ergänzen. Wir haben ja hier unsere Dokumente häufig einfach hier liegen, ohne drauf zu gucken.
Mhm.
Pascal hatte auf Facebook zur letzten Folge geschrieben, dass er uns korrigieren muss.
Ja.
Denn Bitter hat 2 Spiele nach der ersten Sperre gemacht, gegen Verl und gegen Köln. Er ist nicht... Hat nicht nur Köln gemacht und ist dann gegen Münster wieder runtergeflogen. Danke, Pascal, an dieser Stelle.
Danke, vielen Dank. Das dürft ihr gerne auch immer machen. Wir versuchen natürlich, möglichst vollständiges Bild zu geben. Klar sind wir ja auch irgendwo Journalisten, aber in erster Linie ist dieser Podcast ja auch irgendwie so eine Mischung aus einem Kneipengespräch, den man sich dem man zuhören kann, ohne dass wir total betrunken sind.
Genau, was ja auch, wer weiß, was da noch kommt in Zukunft. Aber genau, wir kriegen das ja immer wieder als Feedback und wir versuchen es deshalb so launig und talkig wie möglich zu halten, dann versuchen wir unsere alten Gehirne teilweise mal zu bemühen, dann passiert sowas schon mal, aber wie gesagt, gerne
macht
korrigieren.
Macht immer mit, beteiligt euch an diesem Gespräch, klar, wir halten hier einen Dialog, aber ihr seid natürlich dann gerne auch immer in der nächsten Folge mit quasi dabei und ne, wir haben hier versuchen den Anspruch auf Vollständigkeit, aber natürlich sind wir auch immer dankbar, wenn ihr mit uns sprecht. Genauso wie Marcel aus der Kurve, der Stammhörer ist und Ultra von uns
ist. Seit dem ersten Tag.
Seit Tag 1 möchte ich hier auch nochmal auf jeden Fall erwähnen. Der gibt uns auch immer wieder Input und sagt uns, dass er die Folge gehört und dass er sich darüber freut. Und ich möchte das an der Stelle auch nochmal dankend erwähnen. Vielen lieben Dank. Wir freuen uns über jeden, der auf uns zukommt und sagt, ich fand die Folge wieder toll. Oder uns Input gibt oder Verbesserungsvorschläge. Auch da sind wir natürlich offen. Es ist ja ein Prozess. Genau, wie beim MSV. Ist ein Weg, genau wie beim MSV.
Genau wie beim MSV. Der MSV Duisburg reist auch.
Hat der auch macht auch Weg, einen Weg.
Hat einen Weg vor sich.
Wird es ein leichter sein, Nils?
Nein. Denn
wird es kein leichter sein?
Dieser Weg wird kein leichter sein.
Gut.
Dieser Weg nach Hachingen, steine ich nicht, lass aufhören.
Bitte,
komm.
Bitte.
So, aber jetzt mal ohne Scheiß. Unterhaching, Tabellen-Siebter aktuell. Da gab es ja ein sehr interessantes Duell am vergangenen Spieltag zwischen Essen und Unterhaching. Da ging es ja wirklich für Essen darum, sich so ein bisschen wieder abzusetzen von dieser Jägergruppe, die an der Tabellenspitze dran ist. Das ist ja wirklich eine unglaublich enge Konstellation auch oben in der dritten Liga.
Ja, ja.
Und Unterhaching ist rangekommen an Essen, die sind inzwischen punktgleich. Und ich meine, 3-1 an der Hafenstraße, Haching besiegt Essen, ja, zu Hause, 3-1, das spricht schon eine gewisse Sprache.
Also Essen hatte schnell eine rote Karte gesehen, muss man dazu sagen. Ja, und auch Essen, auch in, ich weiß nicht, hast du mir das erzählt, aber...
Aber oder, es war doch nur Ron Berlinski.
Ja, genau, möchte ich noch dazu sagen, da hat es auf jeden Fall nicht den Falschen getroffen. Ron Berlinski, also for those who know, ihr wisst. Also ja. Ich muss jetzt da nicht viel sagen, aber Ron Berlinski, den habe ich gefressen.
Ich habe allerdings noch in einem anderen Podcast neulich gesagt, dass du ja, wenn du jetzt Essener Fan wärst oder wenn Ron Berlinski jetzt vielleicht seit einigen Jahren Zebra wäre, dann wärst du froh, so eine Psycho zu haben.
Dann fände ich Ron Berlinski obergeil. Aber selbst wenn er jetzt nach Duisburg kommen würde, würde ich ihm auf jeden Fall die Reifen zerstechen.
Ja, 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 ja.
Nein, natürlich nicht.
Nein, aber nee, man muss das immer, also der ist absoluter crazy Typ, ne? Also wahnsinniger Kerl. Also, aber irgendwo im positiven Sinne, aber natürlich haben wir auch unsere Erfahrungen mit ihm gemacht, klar,
ich weiß als nicht, MSV-Fans. Also, irgendjemand im Stadion, ich weiß, warst du das oder war es einer der Kollegen, Essen overpaced. Also Essen.
Ja, wir haben drüber geredet, ja, genau, dass die seit Wochen, und das wissen die ja selbst, ne?
Das ist überperformen.
Ich glaube, das wissen die auch selbst, wenn du zumindest, also wenn du mit den Kollegen der WAZ zum Beispiel sprichst, die Essen-Berichterstattung machen, dann hat man das Gefühl, das ist schon allen bewusst. Und es ist ja jetzt auch niemand hingegangen in Essen. Christoph Dabrowski, der Essener Coach, ist jetzt nicht hingegangen und hat gesagt, so, wir steigen jetzt hier auf und das ist unsere Marschroute. Ne? Also man bleibt ja da schon im Demut-Modus.
Sein Vertrag ist verlängert worden und er sagte das dann quasi so, hier ist noch viel möglich. Ne? Genau. Also es geht um Konsolidieren in der dritten Liga, aber natürlich schiebt man in Essen auf mehr. Das, ja. Ne? Also da ist auch einiges möglich mit der Stadt, muss man ja auch sagen.
Die kriegen ein neues Stadion wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Ne? Also da geht viel in Essen aktuell. Viel,
ja. Aber ey, wir wollen natürlich nicht über die Pest reden.
Und die wir spielen ja noch gegen die, man darf ja durchaus
ja, schon nein, mal so nein, kleinen, nein. Aber auch da ist, genau, und wir spielen jetzt gegen Haching, beziehungsweise die jetzt gegen Essen gewonnen haben, und ich glaube halt, dass beide Gegner schlagbar sind, beide overpacen ein Stück weit. Guck dir den Kader an. Natürlich ist es in der dritten Liga, ich meine, anhand von Namen müssten wir und anhand von Marktwerten müssten wir im gesicherten Mittelfeld und eigentlich so ein bisschen um Aufstieg mitspielen, rein da betrachtet. Ne?
Ja, wenn du so vergleichst, Haching hat einen Gesamtmarktwert von 5 Mille und wir haben einen Gesamtmarktwert von 7 irgendwas.
Irgendwas, irgendwie sowas. Und das meine ich. Das ist natürlich völlig, völlig egal. Es ist völlig, völlig Latte, weil wenn die Einheit stimmt, ist völlig egal, wer da Rang und Namen hat. Ja. Aber ich sage trotzdem, das haben wir ja schon am Anfang dieser Folge gesagt, du kannst jeden schlagen. Und ich habe auch, gegen Haching wird's super schwierig, weil die spielen halt als Einheit auf jeden Fall auf. Und das ist, ja, ein absolut ekelhafter Drittliga-Gegner. Aber ich bin der Meinung, auch da können wir was holen. Und auch da können wir auf jeden Fall wieder aufbauen auf das, was wir jetzt zuletzt gezeigt haben. Ich bin gespannt, wie Haching uns dann begegnet, wann der erste Gegner quasi so richtig den Schlüssel hat. Weißt du, ich hatte das Gefühl, bis jetzt, auch wenn wir gegen Münster verloren haben,
dass uns mal jemand outcoacht,
dass es wirklich auch so sieht, oh, wir kriegen ja gar keinen Fuß in die Tür. Und seit der Umstellung hatte ich nicht einmal das Gefühl, dass wir so komplett zahnlos sind, sondern dass eigentlich immer Impact da ist. Und da bin ich halt, und ich will das jetzt überhaupt nicht an die Wand beziehungsweise hochreden, dass das jetzt gegen Unterhaching vielleicht der Fall ist, aber ich sage auch, man muss natürlich gucken, ob so ein System, wie wir es jetzt spielen, für immer so funktioniert oder irgendwann sich abnutzt und Gegner halt sagen, oh, guck mal, ich mach's jetzt
klar,
so wie
Haching,
wie unsere nächsten Gegner. Irgendein Trainer hat dann irgendwie den Ansatz gefunden, der hat dann so ekelhaft gut funktioniert, das wird dann kopiert. Ne?
Ja, klar. Aber bis jetzt ist das noch nicht geschehen. Na, bis jetzt ist das ja auch Preußen-Münster nicht. Zum Beispiel,
nein, ich nehm Münster
gerne, weil die sind ja, was haben die, 15 Spiele ohne Niederlage jetzt oder so, ne? Ja. Das ist ja wirklich ein Gegner, dem du alles zutraust. Der Trainer scheint ja offensichtlich ein ganz feines Händchen zu haben, wen er für welche Aufgabe ins Rennen schickt, ja? Aber auch da war es ja nicht so, selbst zu 10, dass wir da irgendwie entzaubert worden sind, ne? Nee,
genau.
Also da bin ich mal gespannt, ob, ich würde jetzt einfach mal behaupten, Unterhaching ist noch nicht dieser Gegner. Ich will allerdings mich nicht direkt wieder aufs hohe Ross setzen. Du sagst es ja schon ganz richtig, das ist eine Truppe, die als Einheit auftritt, die...
Keine großen Namen, vielleicht ist noch Hopsch zu erwähnen, der Stürmer, der hat auch gegen Essen als immer Elfmeter getroffen, der ist, glaube ich, der ist einer der Unruheherde da. Ansonsten, ja, ist es vielleicht, klingt es vielleicht abgedroschen. Natürlich könnte ich euch jetzt noch mit dem einen oder anderen Namen langweilen und sagen, natürlich spielt der tollen Fußball. Wie gesagt, ein Patrick Hopsch hat 11 Tore und ein Simon Skalatidis. Die Älteren unter euch, vielleicht erinnern sich Simon Skalatidis auch Ewigkeiten, Zweit- und Drittligaspieler bei diversen Mannschaften, schon bei Erzgebirge gespielt, bei Sonnenhof, bei Würzburg, bei Kaiserslautern. Und der hat auch schon 2 Tore, 11 Vorlagen. Also die großen Namen sind es nicht, viel Erfahrung ist dabei und davon lebt diese Mannschaft. Ja. Ne? Matthias Fetsch, auch noch so ein Stürmer, beide relativ alt, Patrick Hopsch und Fetsch. Aber das ist völlig egal. Ne? Ich meine, Matthias Fetsch ist 35 und Patrick Hopsch ist noch 29. Aber es ist sehr viel Erfahrung, die da mitkommt, gerade im offensiven Bereich. Und dann hast du natürlich auch immer wieder große Talente, die da weiterentwickelt wurden im Großraum München. Ne? Wie zum Beispiel halt ein Krattenmacher, der jetzt erst 18 Jahre alt ist, muss man auch mal anerkennen, das ist Wahnsinn, dass der schon, das ist so eine Castaneda-Geschichte, wenn du so willst, ne? Auch schon eine Torvorlage. Also es gibt diese Mischung von völlig Leuten, wo du sagst, habe ich noch nie mal im Leben von gehört, und von alten Drittligarecken, und dass diese Mischung scheint Trainer Marc Unterberger einfach irgendwie gefunden zu haben.
Wir sind gespannt, was das für ein Spiel wird. Hm. Du hast allerdings eine Recherche gemacht.
Genau,
du
möchtest
mir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Genau. Das ging jetzt nochmal. Wir haben ja letzte Woche über diesen sagenumwobenen MSV-Fluch gesprochen. Ehemalige Spieler treffen immer. Jetzt war es auf jeden Fall am Wochenende bei Julian Hetwer nicht der Fall. Ich habe wenig von ihm gesehen sogar.
Tatsächlich. Also man muss ja wirklich sagen, dass wir Hetwer und seine Dynamik super in den Griff gekriegt haben die ganze Zeit. Hat mich sehr gefreut. Also, ich habe mich so ein bisschen über Transfermarkt, und jetzt bitte ich euch auch nochmal, falls ihr das hört, um eure Hilfe und eure Ideen. Ich habe einfach meine Recherche über Transfermarkt gemacht, habe geguckt erstmal, welche Spieler haben generell häufig gegen den MSV getroffen. Und wenn ich den Spieler dann kannte, wusste ich, der war mal Ex-Zebra, dann habe ich nur noch geguckt, hat der mehr Tore geschossen, bevor er bei uns war oder nachdem er bei uns war. Ich habe jetzt echt mal dritte, zweite und erste Liga geguckt. Meine Ergebnisse sind, der Fluch traf besonders also auf Gerrit Wehkamp zu. Gerrit Wehkamp hat, nachdem er bei uns war, 5-mal gegen uns getroffen, unter anderem im Trikot von Aalen, Zwickau und auch Münster. Dahinter sind in der dritten Liga mal Korbos, Peter Sliskovic und Boris Taschi. Korbos und Sliskovic jeweils 2, Taschi 1. Liga 2, jetzt wird's lustig. Moritz Stoppelkamp im Trikot von Oberhausen und 1860 sind 4. Simon Terodde, Union, Bochum, Köln auch 4. Dann wird's schon dünner. Wie gesagt, diese Liste hat keinen Anspruch auf komplette Vollständigkeit. Clement Lavrić hatte im Trikot vom KSC nochmal gegen uns getroffen. Der hatte auch schon vor uns, davor schon mal gegen uns getroffen. Da war er aber Dresdner und dann haben wir ihn geholt. Und Sören Brandy hat auch schon mal nochmal gegen uns getroffen. Und in Liga 1, weißt du, wer da sich Gerrit Wehkamp den 5-Treffer Ehrenplatz teilt? Michael Preetz.
Den kenne ich doch irgendwoher.
Ja. Michael Preetz hat 5 Treffer gegen uns gemacht, nachdem er bei uns war. Danach gibt es in der Liga 1 noch einen gewissen Karl-Heinz Rühl, der für Köln 2 Treffer gegen uns gemacht hat, auch mal bei uns gespielt hat. Wie gesagt, fallen euch noch Leute ein, die den Fluch bedienen. Ich habe jetzt einfach mal erstmal geguckt, in der dritten Liga hält auf jeden Fall den Rekord Gerrit Wehkamp, und ich meine auch, dass den generellen Fluchrekord Michael Preetz und Gerrit Wehkamp mit jeweils 5 Treffern halten.
Ist dieser Fluch nun also wissenschaftlich belegt, Herr Professor Dr. Dr. Tim Gieske?
Ich würde zumindest sagen, dass es hier von Indizien her würde ich schon sagen, dass es da eine Schnittmenge gibt.
Dann sage ich Heureka.
Dann sage ich Heureka. Ich würde sagen, es ist damit bewiesen, den Fluch gibt es wirklich. Und ich weiß zwar nicht, was Gerrit Wehkamp getrunken, gegessen oder sonst was gemacht hat, dass er den Fluch so wunderbar weiterträgt. Aber wie gesagt, sagt mir gerne, wenn ich da falsch liege und wenn ihr sagt, Moment mal, Dr. XY hat doch 9-mal gegen uns getroffen, dann ab in die Kommentare, ich will es unbedingt wissen und dann leiste ich natürlich auch ab, bitte.
Wir sind ja hier jetzt im Bereich Verschiedenes, ne? Ich hätte auch noch eine Sache, die ich gerne mit dir besprechen würde. Habe ich gestern in der Rheinischen Post gesehen und die haben einen schönen Begriff hier geprägt. Erdacht, ich habe ihn vorher noch nicht gehört. Ja. Erdacht haben sie den Begriff. Die Fortunarisierung des MSV Duisburg schreitet weiter voran. Mhm. Jetzt frage ich dich, Tim, was könnte hinter diesem Liedsatz stecken?
Die Fortunarisierung.
Fortunarisierung.
Also natürlich haben wir einen Ginczek von der Fortuna. Mhm. Ne? Also, was könnte noch gemeint sein?
Denk mal an unseren Geschäftsführer.
Ach, du meinst,
gebürtiger Düsseldorfer?
Ach, okay. Und
wir haben jetzt noch
dichten sie uns? Das, okay, da hatte ich jetzt.
Gibt's jetzt noch einen ehemaligen Düsseldorfer bei uns?
Ja.
Der nicht auf dem Platz steht?
Du musst mir helfen, sonst wird das hier zu lang.
Neuer Leiter Marketing und Sponsoring.
Ja, ich habe seinen Namen nicht mehr.
Christian Koke.
Ah, ja, Koke. Ich wusste, dass du auf den raus willst, aber ich hatte seinen Namen vergessen. Genau. Ja. Genau. Christian Koke ist wir haben jetzt nur noch Düsseldorfer Expertise bei uns im
Von
Haus.
Von April 19 bis Januar 22 als Marketingvorstand bei Fortuna Düsseldorf tätig.
Ah, okay.
Lebt aber mit seiner Familie in Duisburg.
Mhm, okay, ja. Aber gut, dafür haben sie den besten den besten Nachwuchstrainer gekriegt. Sollen sich nicht beschweren.
Will sagen, wir müssen so ein bisschen drauf achten natürlich jetzt, dass wir nicht eine Zweigstelle von Fortuna Düsseldorf über kurz oder lang werden.
Erstmal will ich die Klasse halten. Und wenn die Fortuna uns dafür 5 Spieler und 5 Manager gibt, ist das okay.
Nein, ich fand nur das Wort so drollig. Ich wollte es hier mal eingebracht haben. Fortunarisierung.
Ich wusste, dass du auf Herrn Koke ansprichst, aber ich hatte gerade seinen. Mir ist gerade tatsächlich sein Name entfallen.
Nochmal ganz kurz, weil wir ja auch in der Vergangenheit drüber diskutiert haben, wessen Handlungsspielraum hat Michael Preetz jetzt eigentlich noch? Da sieht man es ja wieder. Ne? Also, dass wir wieder einen Marketingchef haben, finde ich, gut, im Abstiegskampf vielleicht nicht so wichtig. Grundsätzlich sehe ich das aber gerade was lokale Vermarktung angeht, als wichtig an. Thomas Schönberg, wir erinnern uns alle, hat mega viel gemacht im Marketingbereich, ja. Auch Lokales, schöne Aktionen sich erdacht. Da musst du natürlich auch immer auf sportlichen Erfolg hoffen, wenn du solche coolen Aktionen planst. Aber ich finde, das ist ein gutes Zeichen, was uns das jetzt gerade bringt. Nichts. Wir sind mitten im Abstiegskampf, keine Frage. Aber ich finde, das ist richtig und wichtig. Ne? Auch immer mitzudenken, wie kann man den MSV Duisburg lokal, regional vermarkten. Es gibt ja Sport 5, klar. Aber
wir haben ja auch jetzt einen neuen regionalen Sponsor noch mit den Merkur-Spielbanken dazu bekommen.
Genau.
Und?
Aber das sind alles für mich
eher
marginale Felder,
wo ich mir so denke, ja, so, das ist alles völlig egal. Aber
ohne jemand seine Arbeit kleinreden zu wollen, ne? Aber im Moment geht's halt darum, irgendwie über den Strich
zu kommen. Preetz hat ja auch gesagt, es ging auch viel mehr darum, dass er schon, ne, er hat ja den festen Glauben, dass er die Klasse hält oder dass die Mannschaft die Klasse hält und dass er dann auch viel mehr Impact haben könnte. Das hat er zuletzt im Interview auch nochmal gesagt, dass dann ja wirklich seine Arbeit im Prinzip auch erst richtig anfangen würde. Ne?
Aber er sitzt ja offensichtlich nicht nur da und überlegt, was könnte ab Mai sein.
Nein, so wie Schommers sagt, geht er ja sogar teilweise im Spiel. Hatte Schommers ja sogar gesagt, dass teilweise sich Schommers sogar im Spiel, also irgendwie mit ihm austauscht. Also das ist ja schon, wo ich sage, okay, ist das so normal, dass sich ein Manager im Spiel, ich meine, nur weil er Know-how hat. Also ich weiß nicht. Also das ist für mich auch ein Stück weit außergewöhnlich, als er das vor 2 Wochen in der Pressekonferenz gesagt hat.
Ja, ist ja immer die Frage, wie nimmt er dann, wie laufen diese Gespräche genau ab? Da wird Boris Schommers ja auch nicht hier sagen,
du musst in der Nolu einwechseln, genau. Jetzt.
Jetzt in der Nolu, jetzt. Batu und Jamus. Ja.
Wo haben wir denn jetzt? Komm mal.
Ja, genau. Nein. Aber wie gesagt, es scheint nicht nur im Büro rumsitzen und ein bisschen Training gucken für Michael Preetz zu sein. Er scheint ja durchaus schon Pläne zu haben und schmiedet auch in der laufenden Saison offensichtlich.
Er hatte ja
schon
wirklich auch wohl Bock, und zwar mehr Bock als Alex Esswein am Anfang der Saison. Also er sagte ja auch, ja, er hätte hätte auch andere Angebote gehabt, aber das wäre für ihn nicht in der Frage gekommen. Für ihn war klar, dass es dann lieber, also er hätte auch mit seiner Familie gesprochen, die sagten, entscheide dich bitte für den Traditionsverein. Ne, also auch da ist der Spirit, glaube ich, der richtige.
Ich würde einfach mal behaupten, wir werden hier in diesem schönen Format mit Sicherheit noch die Möglichkeit bekommen, mal mit Herrn Preetz vielleicht eine Halbzeit zu quatschen.
Glaubst du das?
Das könnte möglich sein. Hm. Schauen wir mal.
Hm.
Aber so ist jetzt erstmal Unterhaching. Ja. Wir können die ganze Woche noch von diesem tollen Sieg laben, uns an diesem tollen Sieg laben am Wochenende. Und wir hoffen einfach, dass es weitergeht. Weil,
genau, es muss. Wir müssen jetzt genauso hoffen, wie die Mannschaften, die jetzt unten drin stehen, so krass überperformt haben gegen Tabellenführende, müssen wir einfach hoffen, dass es dann auch wieder in die andere Richtung geht.
Dass unsere Unterperformance beendet ist.
Ja, und auch, dass die dritte Liga einfach weiter dritte Liga bleibt und dass jetzt Mannheim und Halle jetzt nicht irgendwie dadurch einen Lauf gewonnen haben. Mhm. Das wäre ganz wichtig.
Ja.
Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Schreibt uns auf jeden Fall. Und
schreibt uns, ruft uns an.
Macht alles, ne? Wir freuen
Steht
uns.
Steht bei Radio Duisburg unten vor der Tür.
Vielleicht
fordert
das
uns.
Ach Gott. Genau, mit Bannern. Und ansonsten, Nils, wir sagen bis nächste Woche.
Bis denne, tschö.
Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.